James Salter, Alles, was ist, Roman. Aus dem Amerikanischen von Beatrice Hovig, Berlin Verlag, 368 Seiten. Im November 2013 erschien im Harper's Magazine ein Essay von Elisabeth Hartwig, Der Niedergang der Buchkritik, in dem die Autorin beklagte, dass in den Literaturbeilagen der großen Zeitungen nur mehr positive Besprechungen zu finden seien, die das Wort Kritik nicht verdienten. Eine Aneinanderreihung von Lobpreisungen, die noch im Durchschnittlichsten etwas Genialisches entdecken und wenn nichts Genialisches, dann doch irgendetwas, womit das Besprochene empfohlen werden kann. Wie viel Selbstverleugnung und Unterordnung unter den Zwangskreislauf aus positiver Besprechung, Zuwendung der Verlage, positive Besprechung etc. muss hinter diesem Niedergang der Literaturkritik stecken? Jede, die nur einen Funken Boshaftigkeit in sich trägt, weiß, dass ein Verriss viel leichter zu schreiben ist als eine Lobpreisung. Mit einer Einordnung des Werkes in gesellschaftliche und politische Realitäten, Utopien und Dystopien lässt sich vieles zur Strecke bringen. Diese Rezension ist für Elisabeth Hartwig. Also, James Salter, Alles, was ist, von Hesch ausgewählt aufgrund Salters anderer Werke. Selten haben mich seine Lektürevorschläge enttäuscht. Mein Respekt für sein sonst untrügliches Gespür ließ mich bis zum Schluss der fast 400 Seiten die Hoffnung nicht aufgeben, dass da noch etwas kommen würde, was mein Durchhalten rechtfertigt. Zitat: Sein Leben war das Schiff und seine Pflichten an Bord. Er fühlte sich all dem treu verbunden, der Tradition, die er respektierte. Er fühlte einen gewissen Stolz, wenn der Kapitän oder Sergeant ihn Mr. Bowman nannten. Er war gewissenhaft. Er hatte blaue Augen und braunes, zurückgekämmtes Haar. Er war bereits in der Schule gewissenhaft gewesen. Er vertraute auf sich, wenn auch nicht vollständig, und auf die Führung, die altbewährten Namen, die die Flotte kommandierten. Einmal hatte er in der Ferne, tief und geschmeidig durch das Wasser gleitend, das getarnte Flaggschiff gesehen, die New Jersey, mit Halsey an Bord. Es war, als würde man in Regensburg von Ferne Karl den Großen sehen. Er fühlte eine Art Stolz, wenn nicht gar Erfüllung. Es hatte gereicht. Zitat Ende. Fast wünschte ich, diese Zeilen in einer passablen Imitation des Führers darbieten zu können. Pflicht, Tradition, Gewissenhaftigkeit, Führung, Stolz, Erfüllung. Die ersten Seiten erzählen von Philip Bowman im Pazifikkrieg 1945 während der Schlacht um Okinawa. Es wurde gemutmaßt, dass der Protagonist des Buches im Krieg etwas zurücklässt, was ihn in seinem weiteren Leben zeichnet. Der Krieg als biografische Bruchstelle. Doch Leere bleibt einfach Leere. Und Achtung, Spoiler Alert, es wird nicht mehr viel kommen. Und so lesen wir weiter. Zitat: Im Herbst 1946 fing er in Harvard an, als Außenseiter. Ein oder zwei Jahre älter als sein Studienjahrgang, wurde er doch für eine gewisse Charakterstärke geschätzt. Er war im Krieg gewesen. Sein Leben war dadurch realer. Er wurde respektiert und auch sonst hatte er Glück, vor allem mit seinem Zimmergenossen, mit dem er sich auf Anhieb verstand. Zitat Ende. Der einfache Ausweg aus dieser Abiturientenprosa wäre der Rückgriff auf das Übersetzungsbashing. Jedoch, alles was ist eine übertrieben große Anhäufung von Substantiven, die etwas bedeuten könnten, es aber nicht tun. James Salter schreibt, er gehörte nicht dazu. Zitat Ende. Philip Bowman bewegt sich durchs Leben, er interagiert oberflächlich, er interessiert sich für nichts und niemanden. Erotische Unbeständigkeit treibt ihn, persönliche Kränkung führt ihn zum Ausleben intensiver Rachsucht. Die Idee, den Protagonisten Philip Bowman die Tochter jener Frau verführen zu lassen, die ihn einst aus heiterem Himmel verließ und dies anschließend voller Kälte beiden zu enthüllen, lässt mich in meiner Einschätzung zaudern. Ist dies der Versuch, dem seichten Dahinplätschern dieses Lebens durch ein Drama etwas Gewicht zu verschaffen, ähnlich der Konstruktion eines unmöglichen Cliffhangers, damit die Leserinnen, wenn auch empört, bei der Stange bleiben? Der Versuch einer neuen Annäherung an das literarisch schon oft behandelte Inzesttabu, Abrechnung? Alles, was ist, hat mich an meine Grenzen geführt. Selten fiel es mir schwerer, zwischen einer langweiligen, unsympathischen Hauptperson und dem Autoren eine klare Linie zu ziehen. Umso mehr, als von anderen Rezensenten bereits häufig nach biografischen Parallelen zu James Salter gesucht wurde. Vor einigen Jahren sagte James Salter in einem Interview: Ich beschäftige mich mit Erotik, weil sie mit gesteigerter Lebensintensität zu tun hat. Der Sex macht das Leben intensiv, deshalb interessiere ich mich für ihn. Wahrere Worte wurden selten gesprochen. Die Sonne lässt Blumen blühen. Die Menschheit unterschreibt. Ich wünschte nur, James Salter würde dieses Interesse nicht zur Literatur verarbeiten. Ein namenloser Rezensent schrieb auf Spiegel Online, Zitat, Liebesszenen von einer in der Literatur seltenen Intensität, Intimität und Stimmigkeit. Lassen wir also die Hörerinnen entscheiden. Eine Zufallsauswahl aus den 35 angestrichenen Stellen. Zitat. Er kniete auf dem Bett, nahm sie in sich auf. Es war nicht mehr ein davor. Er war nicht erschöpft. Er sah ihr beim Rauchen zu. Nach einer Weile liebten sie sich wieder. Er zog sie an den Handgelenken über sich wie ein zerrissenes Laken. Zum Ende hin entfuhr ihr ein leiser Schrei und wieder kam er zu früh, aber sie sackte erschöpft zusammen. Next. Sie liebten sich, als wäre es ein Gewaltverbrechen. Er hielt sie an der Taille, halb Frau, halb Vase, und gab dem Akt noch mehr Gewicht. Sie schrie wie ein Hund kurz vor dem Tod. Sie sackten zusammen, wie erschlagen. Next. Er rieb sein Geschlecht entlang ihrer aufgerichteten Scheide. Schließlich drang er in sie ein. Es folgte ein langer Akt, während dem er alles um sich vergaß. Weder sahen sie, noch hörten sie den Regen. Next. Schließlich gab sie, nicht ohne Erleichterung, nach. Sie nahm daran teil, mehr oder weniger, und spürte schließlich, wie er kam, auch wenn sie es in dem Moment selbst nicht bemerkte. Sie lagen ruhig beieinander. Zitat Ende. Sicher ist es nicht einfach, etwas so Aufregendes wie Sex in Worte zu kleiden. James Salter hätte nicht weit schauen brauchen. Sein Kollege Stephen King, immerhin auch schon 66 Jahre alt, hat zum Beispiel in »Der Anschlag« ganz wunderbar darüber geschrieben. Altherrensex ist keine Frage des Alters. Meine Kollegen haben darauf gewartet und ich möchte sie nicht enttäuschen. Alles, was ist, mag vom Leben Philip Bowmans berichten. Es geht also ja sowieso gar nicht um die Frauen, auch wenn der Protagonist sich hauptsächlich für heterosexuelle Erotik interessiert und trotzdem. Es ist ein zutiefst frauenverachtendes Werk. Der Verteidigung, dass der Roman die finsteren Zeiten spiegelt, in denen er spielt, möchte ich entgegnen, dass der Roman 2013 erschien, nicht 1965. Der schiere Fakt, dass James Salter heute ein Buch veröffentlicht, auf dessen Frauenfiguren der leere Blick eines Mannes fällt, an dem fast alle Veränderungen unbemerkt vorübergegangen sind, lässt mich mit offenem Mund zurück. Die heutigen Verhältnisse wurden nicht per Dekret am 1. Januar 1995 unter dem Beifall der gesamten Bevölkerung eingeführt. Jeder, der nicht unter einem Stein lebt, weiß, dass diese Änderungen in langen und oft sehr harten Kämpfen erfochten wurden. Wenn nun also James Salter 2013 alle Entwicklungen ignoriert und immer noch schreibt, als ob es um einen Buchhalter aus der Stuttgarter Vorstadt in seiner ganzen Durchschnittlichkeit geht, dann ist das bestenfalls langweilig. Dabei spielt Alles, was ist, überwiegend in New York. Ein ganzes Leben in dieser aufregenden Stadt zu verbringen, ohne auch nur etwas von den sich verändernden Bedingungen zu bemerken, ist eine Verdrängungsleistung allererster Güte. O New York, die Stadt, die viele mittelmäßige Romane zu guten macht und einige exzellente zu großartigen, ausdrücklich sei hier Donatarts Roman Der Distelfink empfohlen, der am 10. März endlich auf Deutsch erscheint, selbst die wunderbarste aller Städte birgt für Salters Roman nichts. Es ist egal, ob James Salters Roman in New York das leere Leben eines Kriegsveteranen, der als Lektor arbeitet, beschreibt oder ob sein Roman das Leben in einem Vorort von Frankfurt am Main behandelt, dessen Protagonist jeden Samstag sein Auto wäscht und in der Faschingszeit oder im Urlaub erotische Abenteuer sucht und schlechten Sex findet. Natürlich ist es einfach, abschätzig auf andere zu schauen, deren Leben man als langweilig und leer wahrnimmt. Der Blick auf andere verrät alles über die Urteilende. Und trotzdem, diese Sicht als reine Projektion meiner selbst zu verdammen, ist mir zu wenig. Vielleicht gibt es in diesem Leben Poesie, Leidenschaft, Wahrhaftigkeit. Allein James Salter zeigt mir nichts davon. Keines seiner großen Worte wird gefüllt, enthüllt, in irgendetwas sichtbar außer dem behauptenden Wort. Und so bleibt ein großer Abstand und der Missmut, dafür 400 langweilige Seiten gelesen zu haben. Vielleicht ist aber auch alles ein großes Missverständnis. Vielleicht ist James Salters altes Werk die Beschreibung eines verschwendeten Lebens ohne Verschwendung, voller Leere, umsonst gelebt, ein großes, nihilistisches Werk. Die Aussparung aller politischen Ereignisse, gesellschaftlicher Kämpfe und Perspektiven mag den egozentrischen, armseligen Charakter Philip Bowmans zeigen, aber sie ermüdet unendlich. Ich kann Bücher empfehlen, denen ich nicht zustimme, aber keines, was mich gelangweilt hat. Wer also ein Buch lesen möchte, das einen zutiefst misogynistischen Mann beschreibt, der seine innere Leere nicht füllen kann, dem sei immer noch Bret Easton Ellis' American Psycho empfohlen.